Dearest gentle listeners, herzlich willkommen zurück zu Patmos Podcast, wenn wir Bridgerton, wie bezaubert man einen Viscount, Kapitel 8 besprechen. Hoch, ich glaube, heute geht's mal wieder ein bisschen normaler zu, weil die letzte Folge war eher so eine Smutmore-Folge.
Smutmore und Wutmore.
Ja, aber wirklich, so die annoying Patmores waren hier am Start. Und damit kann ich nur sagen, ich bin natürlich wie immer Mona. Neben mir sitzt wie immer die herzallerliebste Isa.
Hallo.
Und wir freuen uns sehr, das nächste Kapitel zu besprechen. Bevor wir aber direkt reinstarten, möchten wir uns natürlich bei unseren Stammis und herzallerliebsten Steady-Unterstützis bedanken.
Ganz genau. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Lady Emlyn Fox, Lord Daniel, Lady Savick, Lady Eliza Freshwood, Lady Melody, Lady Hase von Cabernock, Stormy Girl, Lady Rockula, Lord Andrew, Sovereign Lovelace of Evernight, Lady Godiva, Ronna Camella und Lady Lischka. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja. Das ist voll lieb. Und wir freuen uns, dass wir Steady-Unterstützis haben und viele auch schon sehr viele Jahre uns unterstützen. Das ist einfach ultra süß von euch. Und wir sind super happy darüber. Dankeschön.
Absolut. Ja, wir müssen natürlich für die Neuzugänge noch die Post fertig machen. Oder wenn ihr es hört, haben wir sie vielleicht sogar dazu
fertig
gemacht.
Vielleicht waren wir schon fleißig bis zu
dieser
Folge. Genau,
weil zwischen Aufnahme und, ich nenne es mal Ausstrahlung der Folge, vergehen ja immer roundabout 2 Wochen.
Genau.
Daher jetzt gerade sind wir noch in der Mache, aber es ist bald soweit. Und die LBM ist auch bald soweit.
Oh ja, genau. Wir machen nämlich wieder, also wir fahren wieder auf die Leipziger Buchmesse dieses Jahr, die ja ungefähr Mitte, Ende März ist. Ne?
Ende März, genau. Vom
19. Bis 23.
Genau,
bis 22.
Der 23. ist dann der Montag, also bis zum 22.
Genau, da fahren wir auf jeden Fall auf die Leipziger Buchmesse. Und wir freuen uns natürlich auch wieder, da zahlreiche Höris zu treffen. Denn das haben wir die letzten Jahre auch immer getan. Und das war richtig, richtig toll. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn auch ihr uns treffen würdet da und wenn ihr da vielleicht auch hinkommt zu unserem kleinen Community-Treffen, was wir sicherlich wieder machen werden am Samstag. Deswegen, also ein paar weiß ich auch schon, die haben sich schon Tickets gekauft, das hat mich total gefreut.
Oh.
Das wird wieder toll, es wird auch wieder kleine Goodies geben und wie gesagt, wir freuen uns halt immer neue und alte Gesichter, also das klingt jetzt irgendwie blöd, aber neue und schon bekannte Gesichter zu treffen. So.
Ja, deswegen, wir freuen uns. Seid nicht schüchtern. Wir werden es umso mehr sein, wenn wir euch treffen dürfen und uns mit euch unterhalten dürfen. Wir sind schon sehr gespannt. Und Ankündigungen bezüglich Ort, genauer Zeit, ob gemeinsam zum Beispiel von Mele mit Potzblitz und allem, das wird alles noch folgen, entsprechend daneben auch veröffentlicht. Aber bis dato wisst ihr Bescheid, wir sind dort.
Ganz genau. Und wir starten jetzt in Kapitel 8, ne? 29. April 1814.
2 Tage später,
genau.
Im Vergleich zu Kapitel 7, genau.
Genau. Und wir sind jetzt in Aubrey Hall, quasi im Anwesen der Bridgertons auf dem Lande.
Genau. Vorher haben wir aber noch eine etwas längere Whistledown zu lesen, die so ein bisschen darüber philosophiert, dass jeder weiß, der dieses Journal, diese Kolumne regelmäßig liest, ja, also denen bekannt ist, dass es in London eigentlich nur 2 Gruppen von Menschen gibt, die stets erbitterte Gegner bleiben werden, nämlich einmal die heiratswütigen Mütter und einmal die hartnäckigen Junggesellen. Die Mütter natürlich, weil sie hartnäckig versuchen, ihre Junggesellen irgendwie an den Mann oder entsprechend an
ihre Töchter
zu bringen. Genau.
Ja.
Ja gut, aber Violet Bridgerton versucht auch ihre Söhne zu verheiraten.
Gut, ja,
also ne? Und die Junggesellen, die halt gerne Junggesellen bleiben wollen. Und dementsprechend beißt sich das halt einfach ein wenig. Denn ja, wer halbwegs bei Verstand ist, der weiß, dieser Konflikt ist offensichtlich und das wird wohl auf die Hälfte der Leserschaft dieser Kolumne wohl zutreffen.
Jo.
Dann hat die gute Lady Whistledown noch zu berichten gehabt, dass Lady Bridgerton die ja zu ihrer Landhausgesellschaft eingeladen hat. Ja, im Endeffekt dafür gesorgt hat, dass jede heiratsfähige junge Dame aus gutem Hause sich nächste Woche in Kent dort einfinden wird, weil sie eben entsprechend vorhat, wohl irgendeinen der noch unverheirateten Bridgerton-Brüder irgendwie an die Frau zu bringen.
Ja.
Und wenn man den Wetten wohl trauen darf, dann werden wohl für dieses Jahr noch für einen dieser Bridgerton-Brüder die Hochzeitsglocken läuten. Und was ich sehr interessant finde, gerade wenn man jetzt die erste Hälfte von Staffel 4 schon geguckt hat, macht ja Lady Whistledown hier auch die Wette auf und sagt, ja, ich glaube, die Prognose ist gar nicht so schlecht. Ich würde auch sagen, dieses Jahr höre ich Hochzeitsglocken läuten, ihr Lieben.
Mhm.
Das finde ich so witzig, wenn wir gerade an Staffel 4 denken.
Ja.
Also stimmt. Vielleicht einmal Achtung Spoiler für diejenigen, die die erste Hälfte von der vierten Staffel noch nicht geguckt haben. Macht mal kurz für 20 Sekunden den Sprung, weil wir da diese Situation haben, dass Queen Charlotte ja Penelope in eine Wette zwingt, wenn es darum geht, ob Benedict heiraten wird oder nicht.
Ja.
Und sie möchte ja eigentlich ganz gerne erwirken, dass er das nicht tun wird, weil er ja einfach als Lüstling gilt. Und Queen Charlotte ist aber der Meinung, naja, er sieht gut aus, er ist reich und er ist in Bridgerton, die besten Voraussetzungen, die es gibt. Wir wetten dann jetzt mal. Wir kennen den Preis aber ja noch gar nicht.
Das stimmt.
Back to the book.
Genau, wir sind jetzt auf jeden Fall in Kent, wo Aubrey Hall liegt, was halt das Landesanwesen, also der Landsitz quasi von den Bridgertons ist.
Genau.
Und Anthony steht gerade in seinem Arbeitszimmer oder in seinen Gemächern privaten und schaut nach draußen und sieht eben, wie munter alle möglichen Gäste ankommen und seine Mutter, die eben auch, ja, begrüßt. Und er weiß dann eben auch, okay, es werden sehr viele Damen und auch sehr viele Herren anwesend sein, denn es gibt ein großes Dinner später. Und er findet dann auch, dass, ja, dass er ist ein bisschen wehmütig dann im Endeffekt, weil ja seine Mutter war noch nie besonders subtil, was so ihre Machenschaften anging. Und ja, wie soll man das sagen? Ihre Auffassung von Wohlergehen für ihren Kindern unterscheidet sich doch sehr von dem, was ihre Kinder manchmal so empfinden.
Was in der Tat ja die Whistledown gerade so ein bisschen bestätigt von dem, was sie ja geschrieben hat. Und dann ja denkt Anthony eben auch darüber nach, dass er die Gästeliste ja gesehen hat und natürlich auch die Sheffields auf der Liste bemerkt hat. Und ihm dann natürlich auch irgendwie völlig klar ist, okay, wenn seine Mutter auch schon so quasi beiläufig erwähnt hat, wie ausgesprochen nett sie doch auch Mrs. Sheffield, also ja Mary, findet, dann weiß er schon ganz genau, was das bedeutet. Hier haben sich zwei Mütter zusammengetan, um zwei Familienmitglieder zum Altar zu führen. Und er denkt sich, oh mein Gott, das fährt mir hier so ein bisschen in die Parade. Ich will eigentlich Edwina nur einen Antrag machen, endlich meine Ruhe haben.
Ja.
Und er denkt dann aber auch drüber nach, ja, vielleicht ist die ganze Geschichte mit Kate in meinem Arbeitszimmer ein bisschen bedenklich, ein klein wenig Sorgen mache ich mir schon. Aber naja, im Endeffekt kann ich daran nichts mehr ändern, wenn ich nicht irgendwie einer anderen Frau nochmal irgendwann den Hof machen will.
Ich finde das vor allen Dingen so krass, wie er sagt, mit einer gewissen Resignation hatte er Edwinas Namen gelesen. So, er will ja jetzt endlich einen anderen. Ich so, ja, aber dann resigniert man doch nicht. Dann ist es doch eher so dieses, ah ja, super, die ist hier. Ja, perfekt. Guter Zeitpunkt, um das zu tun, oder ja, nicht? Also stimmt. Irgendwie. Ja, also scheint ihn ja die Sache mit Kate doch ein bisschen mehr zu beunruhigen, als er vielleicht eigentlich wahrhaben möchte, ne?
Ja, also, genau. Vor allen Dingen, weil man halt auch einfach merkt, okay, dieser Name, obwohl er ja seinen komischen Masterplan hat, der rührt ihn gerade überhaupt nicht an. Sein erster Gedanke gilt Kate.
Ja, genau.
Und das ist schon interessant.
Ja,
ne?
Ja.
Und für ihn ist aber auch klar, er beabsichtigt keineswegs, irgendeiner anderen Frau noch den Hof zu machen. Denn es ist schließlich so, wenn er einmal eine Entscheidung getroffen hat und jetzt in dem Fall ist es halt einfach die zu heiraten, dann habe ich halt auch nicht so viel für Verzögerungen übrig, weil Aufschieben ist einfach nur was für Leute, denen für ihr Leben mehr Zeit zur Verfügung steht. Mein Leben ist endlich. Das hat hier schon so ein Ablaufdatum, wo ich mir denke, okay, Club 27, was ist hier los? So nach Motto. Also ich frage mich ja auch, was will er denn machen, wenn er eigentlich älter werden würde, einfach weil er sich vielleicht bester Gesundheit erfreut. Aber ich denke den Gedanken mal gerade nicht zu Ende. Daher, in dem Fall denkt er halt einfach, gut, ich habe mich jetzt ein Jahrzehnt vor dem Altar gedrückt. Jetzt wird's halt Zeit zum Heiraten, weil sonst habe ich halt für die ganzen anderen Dinge nicht mehr so richtig die Zeit. So, heiraten, fortpflanzen, sterben. Das ist halt das Leben eines englischen Adligen, selbst bei denen, deren Väter und Onkel nicht je im Alter von 38 beziehungsweise 34 gestorben sind. Und das Einzige, was er jetzt halt eben tun kann, ist Kate zu meiden, dass auch eine Entschuldigung vielleicht angebracht wäre, auch wenn das nicht ganz so leicht wäre, weil es ihm auch davor graut, vor dieser Frau zu Kreuze zu kriechen. Aber irgendwie hat er ja doch ein schlechtes Gewissen, was ihn ermahnt, dass es wohl irgendwie schlauer wäre, das zu tun. Und seine Gedankengänge sind ehrlicherweise etwas wirr, finde ich.
Ja, genau. Ich finde nämlich auch, dass seine Gedanken so ein bisschen, ja, wüst sind an vielen Stellen. Genau. Und ihm ist ja jetzt auch irgendwie klar, dass Kate trotzdem immer dafür sorgen wird, dass sie diese Verbindung zwischen Edwina und ihm wahrscheinlich sabotieren wird. Und dass, wenn es das Letzte ist, was sie tut. Also, genau. Und wenn das der Gargamel-Move ist, ne? Also, das ist halt so, sie wird auf gar keinen Fall zulassen, dass er Edwina heiratet. Und das könnte natürlich noch ein großes Problem werden. Also vielleicht sollte er sich doch nach einer anderen umgucken. Aber da hat er eigentlich keinen Bock drauf, ne?
Genau. So. Und was er eben auch feststellt, dass jetzt eigentlich auch die rechte Zeit wäre, den Heiratsantrag zu machen, weil das Setting stimmt. Und dann kriegen wir nämlich auch Aubrey Hall ein bisschen beschrieben.
Und das ist ultra schön, oder?
Genau, dass das richtig schön ist. Es ist aus so einem gelblichem Stein eben auch gebaut worden, frühen 18. Jahrhundert. Also es hat schon so eine warme Ausstrahlung, ist von großzügigen Rasenflächen umgeben, von Parkanlagen. Später würden dort Rosen blühen.
Es ist ein bisschen hügelig da auch. Also es ist nicht so plattgewalzt und einfach so ein monumentaler Block in die Mitte gesetzt, wie viele andere Anwesen, sondern es ist halt wirklich schön gemacht und liebevoll und so, ne?
Genau, und gerade weil Violet ja auch Tulpen eingeführt hat aus Holland.
Genau, das eben. Und ich finde, das haben sie in der Serie gut aufgegriffen, weil ich finde, Aubrey Hall wirkt auch so, wenn man das so in der Serie gesehen hat. Und auch das Bridgerton-Haus selber. Ich finde, das wirkt immer sehr schön und cozy alles. Ne?
Ja, so. Aber auch so ein bisschen, und ich meine, das Gebäude gibt es ja nun auch wirklich. Aber wenn man sich mal überlegt, wie die Bridgertons wohnen, auch mit diesen Wisteria-Ranken und so und diesen roten Gebäude, das sticht ja auch aus dieser ganzen Nachbarschaft total heraus.
Voll, ja.
Und also würde ich da stehen und mir denken, in welchem Haus will ich wohnen? Ja, Bridgertons, dann mal raus hier. Ne? Ja. Das ist jetzt meins.
Ja.
Also, ich habe das jetzt erobert.
Sehe ich, ja.
Einmal rausgeworfen, habe Eigenbedarf.
Wollte ich gerade sagen, wir annektieren das Bridgerton-Haus.
Nein, Spaß beiseite. Aber darüber denkt Anthony eben nach, dass das eben jetzt ein guter Zeitpunkt wäre. Blickt dann auch quer durch den Raum zum Fenster hinaus, wo eben auch noch weiter beschrieben wird, uralte Ulmen erheben sich majestätisch vor dem Haus. Also das Haus ist auch ein bisschen eingezäunt, umgeben.
Umgeben, umrahmt.
Umrahmt, danke, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ach, schön, dass wir hier zu zweit sind.
Ja, nicht wahr?
Na, und wie Isa schon sagt, es steht nicht einfach ganz allein auf irgendeiner Wiesenfläche, sondern fühlt sich anscheinend so recht natürlich in die Umgebung ein. Und er ist natürlich auch so ausgestattet, dass es durchaus auch eben so ein paar Dinge gibt, die zwar davon zeugen, dass das ein sehr herrschaftliches Haus ist, aber es sind nicht so monumentale Klötze daran geklatscht, dass man damit so protzen muss sozusagen. Mhm. Also das hebt er positiv hervor und denkt dann aber eben auch wieder darüber nach, dass das ihn eben auch an seine Kindheit erinnert und an seinen Vater, weil sie ja weite Teile ihres Lebens vorher in Aubrey Hall verbracht haben und erst später nach London gekommen sind.
Genau. Und man merkt eben, dass er tatsächlich auch das Landleben sehr schön findet. Also das gefällt ihm sehr, sehr gut, was ja so ein bisschen so seinem Bon Vivant-artigen Lebensstil so ein bisschen zuwiderspricht, ne?
Ja.
Aber wie du schon sagst, es ist eben, er findet es da großartig, aber es erinnert ihn auch zu sehr an seinen Vater oft. Und das ist halt dann immer mit so einer leichten Traurigkeit belegt, das Ganze, was natürlich ein bisschen schade ist, ne?
Ja.
Aber wer weiß, vielleicht kann man ja diesem Haus eben auch noch wieder mehr Glück zuführen. Weiß man ja nicht, ne? Es können sich ja noch Sachen ändern da auch.
Genau. Dann denkt er halt über seinen Vater nach, wie das damals auch so war, dass das Beeindruckende an Edmund eben auch gewesen ist, dass er bei keinem Kind irgendwelche Unterschiede gemacht hat. Es war völlig egal, ob Junge oder Mädchen, wenn sich ein Kind auf die Schulter hat setzen lassen wollen und die baumelten da, hat er das immer gemacht und es sind irgendwelche Maids und Kindermädchen schon wutentbrannt dem Viscount hinterhergestiefelt, nur um zu sagen, dass das so aber ja mal gar nicht geht.
Mhm.
Und das war dem guten Mann aber einfach völlig egal, weil der hat seine Kinder halt einfach abgöttisch geliebt.
Genau.
Und hat dann eben auch entsprechend sich mit seinen Kindern beschäftigt.
Ja. Und erinnern wir uns an die letzte Folge? Ich habe ja gesagt, merken wir uns das mal für später.
Jetzt ist also später.
Jetzt ist später. Also eins von den Späters auf jeden Fall.
Ja.
Jetzt müssen wir nochmal auf Anthonys Plan, Masterplan hier zurückkommen. Denn er schreibt, dass er seinen Vater so sehr vergöttert und ihm ja so in allem nacheifert, sage ich jetzt mal, weil er so großartig werden möchte wie sein Vater, auch weil er denkt, er kann das niemals schaffen. Ne?
Ja.
Dies war sicher Edmunds größte Leistung gewesen, Oberhaupt einer Familie zu sein, in der es Liebe und Lachen gab. Zwei Dinge, die im Leben einer Aristokratie so häufig fehlten.
Ja.
Und genau das ist das, was Anthony jetzt gerade schaffen möchte mit seiner Familie. Einfach eine lieblose Ehe zu produzieren, wo dann Kinder reingeboren werden, die er wahrscheinlich trotzdem liebt. Ne? Also sind wir mal ehrlich, als ob Anthony dann seine Kinder nicht lieben würde, selbst wenn er seine Frau nicht liebt.
Ja, richtig.
Dann ich verstehe sein Problem nicht. Er will keinen Damage erzeugen, aber tut es dann doch, weil es seine Pflicht ist. Und gleichzeitig, also irgendwie, nee, das ist doch nicht richtig durchgedacht. Was ist denn mit ihm schon wieder?
Ja, irgendwie also, hat man auch ein bisschen das Gefühl, wenn man jetzt einfach mal nochmal Buch 1 zu Rate zieht, ohne dass diese richtig schlimmen Dinge jetzt da mitkommen, aber will er so ein Vater werden wie Simons Dad? Ja. Außer, dass er vielleicht jetzt seine Kinder nicht beschimpft oder grausam ist. Ich meine, das in dem Sinne will er gar keinen Teil dieses Familienlebens sein. Also wie stellt er sich das vor? Dann ist er mit Edwina, so ja sein Masterplan, und meinetwegen drei Kindern im Bridgerton-Haus, in Aubrey Hall oder wo auch immer. Und er wird dann den ganzen Tag in seinem Arbeitszimmer verbringen, auf Geschäftsreise sein oder sonst wo. Und Edwina bleibt mit den dreien allein.
Ich meine, das ist halt nicht unrealistisch in deren Kreisen. Aber das habe ich halt auch gedacht. Was denkt er denn, wie früh er stirbt? Mal angenommen, er heiratet dieses Jahr. Dann kriegt er die nächsten 3 Jahre Kinder. Dann ist er, keine Ahnung, was ist er dann, 32, 33. Und dann denkt er stirbt dann direkt. So, dass quasi seine Kinder weder einen Bezug zu ihm groß aufbauen, noch seine Frau irgendwie. Hä? Was?
Ja.
Was?
Ich glaube, er ist übrigens doch älter, weil wir kriegen hier noch mal kurz zu wissen, wie lang der Tod von Edmund inzwischen her ist. Und es sind 12 Jahre.
Ja.
Ich meine mich zu erinnern, dass Anthony 19 war und damit wäre er jetzt im Verlauf des Buches 31.
Ja, okay, gut. Aber selbst dann, also dann ist er meinetwegen 35, 36 irgendwie, wenn dann er sein vermeintlicher Tod eintritt. Hä, warum, wie kommt er denn darauf, dass er so früh, es sei denn, er legt selber Hand an, wie kommt er denn darauf, dass er so früh stirbt?
Ja, genau.
Also das ist ja auch unrealistisch. Ich meine, ja, natürlich sind die Leute tendenziell oft auch früh gestorben. Krankheiten, ne, schlechte Ernährung, keine Ahnung, dies, das, irgendwelche äußeren Umstände. Das kann ja auch passieren, ja. Aber so unwahrscheinlich ist es auch nicht, dass er at least die 40 oder 50 erreicht. Also nee, das ist auch nicht unwahrscheinlich.
Das ist richtig. Also wie gesagt, der ganze Plan ist nicht so richtig zu Ende gedacht. Und irgendwie ist auch diese ganze Geschichte mit, ich will meinem Vater irgendwie nacheifern, aber ich darf ihn nicht übertreffen, einfach komplett widersprüchlich. Das kann ja nicht funktionieren. Wenn er ihm nacheifern will, dann müsste er sich bemühen, eine Frau zu finden, die er wirklich liebt, damit er eben auch eine Familie gründen kann, die von Liebe geprägt ist.
Weil das ist doch auch das, was sein Vater für ihn wollen würde, oder nicht? So wie seine Mutter eben auch.
Korrekt. So, und dann, aber inwiefern hätte er denn dann seinen Vater übertroffen?
Ja.
Also schon das alleine, das scheint ja für Anthony schon ein Widerspruch zu sein, beziehungsweise seine Absicht ist ja, ich will nicht dieses Leid über meine Familie bringen, sollte ich früh sterben wie mein Vater.
Ja.
Und dass er dabei aber komplett plant, auch so früh zu sterben, anstatt einfach den Plan zu fassen, okay, ich eifere meinem Vater in allem nach, aber ich möchte halt einfach nicht früh sterben. Und das wollte Edmund ja auch nicht. Es war halt einfach ein Unfall.
Ja, genau.
Na, also das sind halt Dinge, die kannst du halt auch einfach nicht planen.
Ja.
Und schon alleine das ist ja, es ist halt einfach völlig irrational. Aber gut, er ist halt auch traumatisiert, ne? Muss man ja an der Stelle auch einfach mal sagen.
Klar, fair. Aber ich weiß nicht, ob das halt so die gesunde und auch die schöne Einstellung ist, quasi das Erbe seines Vaters ja dann in gewisser Weise auch so ein bisschen mit Füßen zu treten, indem er da irgendwie so komplett konträr handelt mit dem, was sein Vater vielleicht eigentlich auch gewollt hätte, ne?
Total.
Ich meine, das ehrt ihn ja auch, wenn man dann mal drüber nachdenkt, weil die glauben ja auch an ein Leben nach dem Tod oder an so eine Geschichte von Jenseits und Tüdelüt und so, ne? Dann ist es doch was Schönes, sage ich jetzt mal, das umzusetzen, was deine Eltern auch für dich gewollt hätten,
ja,
oder? Also
ich meine, man soll ja immer vorsichtig sein mit so Diagnosen und hier geht's ja nun mal auch einfach um eine fiktive Figur, aber meiner Meinung nach könnten sowohl Anthony als eigentlich auch Violet einen Therapeuten gebrauchen.
Absolut.
Ob es die jetzt schon im Jahr 1814 gab, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wann das...
Kann ja mal Herr Freud anrufen, mal gucken.
Ja, und selbst wenn, dann war es natürlich auch irgendwie nochmal was völlig anderes vom medizinischen Stand her. Aber hier ist halt super viel nicht aufgearbeitet und das merkt man eben auch an den weiteren Erinnerungen, in denen Anthony schwelgt, weil wir jetzt eben auch erfahren, dass die ganze Familie nicht mehr oft in Aubrey Hall ist und auch Violet nicht, eben weil überall, wo man hinguckt, alle Räume sind sozusagen noch durchströmt von Edmund und damit wird ihnen der Verlust auch jedes Mal wieder klar. Hm. Und Anthony merkt dann natürlich auch mit klar, die jüngeren Kinder, für die ist das Ganze nicht so schlimm, weil die nicht so viel von Edmund hatten. gerade Hyacinth hat nie in den Armen ihres Vaters gelegen, die hat den nie kennengelernt. Und gerade für ihn als Ältesten oder eben auch für Violet ist es natürlich irgendwie besonders schlimm, weil sie die meisten Erinnerungen an ihn hatten. Und dann beobachtet er eben, wie schon die ersten Gäste vorfahren und von Violet entsprechend eben auch begrüßt werden können. Und diejenigen, die eben zuerst ankommen, sind tatsächlich eben auch die Sheffields. Und das erkennt er eben daran, dass nur die Sheffields auch gezwungen waren, für die Season eine Kutsche zu mieten. Und die kann man wohl auch als solche erkennen. Und beobachtet eben, wie die Bishop'schen Dienstboten, die in so einer eleganten blauen Livree gekleidet sind, eben auch herbeieilen, die Tür aufhalten. Erst Edwina wunderschön in einem hellgelben Reisekleid und einem passenden Hut aussteigt. Dass dann eben auch Mrs. Sheffield, Mary, herauskommt. Und er dann eben auch merkt, jo, man erkennt, die beiden sind verwandt, weil Edwina und Mary eindeutig sich sehr, sehr ähnlich sind. Die bewegen sich gleich, haben die gleiche Haltung. Er merkt dann eben auch, okay, wenn man jetzt eben auch mal bedenkt, dass Mary als die Mutter in ihrem Alter noch wunderschön ist, dass dann höchstwahrscheinlich auch Edwina sehr, sehr lange von ihrer Schönheit leben kann, um es mal so auszudrücken.
Und der so, ha, lucky me. Und dann, ach nee, warte, das werde ich ja eh nicht miterleben.
Ja, ist so. Also ich schon.
Well.
Ja, das ist schon ein bisschen crazy. Und dann steigt natürlich Kate aus der Kutsche, die halt einfach ganz anders ist. Ne? Ja. Also sie nimmt zwar den Arm von dem Bediensteten entgegen, aber eigentlich springt sie aus der Kutsche, macht eigentlich alles ziemlich alleine so für sich. Und ja, wenn man jetzt irgendwie, man kann es fast vergleichen mit die anderen flanieren und sie stapft halt so ein bisschen zum Haus hin, tut sie
ja,
nicht.
Ja, vor allen Dingen aber sie begutachtet das Haus auch und bewundert das, ne? Und ja. Er schätzt direkt ihren ja liebevollen und begeisterten Blick von Aubrey Hall, ne? Oder auf Aubrey Hall, weil er eben in ihrem Gesicht schon sieht, dass sie das eben total schön findet. Und er versteckt sich dann so ein bisschen gefühlt hinterm Vorhang, weil er nicht möchte, dass sie ihn sieht, weil dann würde ihr erster Eindruck wahrscheinlich mit Verachtung oder vielleicht sogar Hass geprimed werden, wenn er da jetzt drauf guckt. Und das möchte er irgendwie auch nicht, ne? Weil die beiden ja jetzt gerade nicht so im Besten auseinandergegangen
sind. Nee, das ist richtig. Genau. Er merkt dann aber eben auch, dass wenn sie ihn entdecken würde und ihn mit verachtenden Blicken strafen würde, dass, naja, ehrlicherweise hätte er es halt auch nicht anders verdient.
Ganz immerhin genau.
Sieht das ein und ist dementsprechend einigermaßen selbstreflektiert. Er beobachtet aber, wie die drei Frauen miteinander umgehen. Ne? Ja. Also, dass die Frauen sich einander zuwandten, dass die beiden miteinander lachen, dass gutmütig gelächelt wird. Er erkennt dann eben, ich hatte bisher kaum Gelegenheit, die drei mal irgendwie zu beobachten. Und er stellt eben schon fest, ey, obwohl die beiden ja nicht blutsverwandt sind, also Mary und Kate, beziehungsweise Kate und, na doch, die Kate und Edwina schon, den gleichen Vater haben sie ja, aber dass das trotzdem eine sehr liebevolle Familie ist und die eben auch wie eine Einheit wirken und nicht wie, okay, Kate ist halt das schmückende Beiwerk, gehört halt irgendwie dazu.
Genau, wir haben hier eben keinen Aschenputtel-Moment, sondern ganz im Gegenteil, die sind eine Familie, die mögen sich und da scheint irgendwie Liebe und Herzlichkeit eben auch vorzuliegen, ne? Und das findet er irgendwie auch schön, ne? So dass das erwärmt irgendwie auch so in ihm was, ne? Mhm. Denn an sich findet er das ja schön, ne? Aber dann fällt ihm eben auch auf, dass es da Bindungen gibt, die eben stärker waren als die des Blutes, ne? Mhm. Was er ja jetzt quasi auch so ein bisschen auf diesen Funken zwischen ihm und Kate bezieht. Und er sagt, aber genau für diese Bindung hatte er in seinem Leben eben keinen Platz, ne?
Genau.
Er will das nicht. Er möchte das eben, ja, deswegen muss er jetzt eben direkt hier Edwina heiraten, weil das Gesicht unter dem Schleier muss Edwina Sheffield sein, damit er eben diese Zuneigung und so eben nicht empfinden kann.
Genau.
Genau. Dann wechseln wir zu Kate.
Ja, genau.
So. Sorry.
Nee, alles gut. Isa hat vollkommen recht. Wir wechseln zu Kate, die Aubrey Hall immer noch beeindruckend mustert. Und ja, und sie stellt eben auch fest, sie hat gar nicht damit gerechnet, dass dieser Ort sie so verzaubern könnte.
Mhm.
Das Haus war ein bisschen kleiner, als sie erwartet hätte. Es war natürlich trotzdem noch viel größer als alles, was sie jemals ihr Zuhause genannt hat. Aber es ist kein klobiger Koloss, der aus der Landschaft aufragt. Es ist keine deplatzierte mittelalterliche Burg. Es wirkt einfach heimelig. Es wirkt gemütlich und einladend. Es hat so kleinere Türmchen und Zinnen, die dann irgendwie doch ein bisschen an eine märchenhafte Burg erinnern, dass wenn die Sonne auf die warmen gelben Steine fällt, dass das eben auch alles so ein bisschen wärmend und einladend entsprechend wirkt und dass das eben ja einfach ein Ort ist, der nichts Strenges oder krass Imposantes an sich hat, sondern eben einfach, wie schon gesagt, etwas so Wohliges. Und das gefällt dir halt auf Anhieb. So, das hat was Einladendes an sich.
Ja, genau. Und ich finde es sehr lustig, dass diese Szene, die ja Anthony eben noch vom Fenster beobachtet hat, wo er noch meinte, ach Mensch, das ist ja schön, die sind so eine Einheit, die haben so eine Verbindung miteinander, so eine familiäre, dass das eigentlich entstanden ist, weil sie über ihn gelästert hat, weil sie einen dummen Spruch über ihn gebracht hat.
Das
fand ich ein bisschen witzig, weil er sagt ja, oh, boah, das ist ja wirklich extrem schön hier, um eine Woche da quasi zu leben. Ist es schon erstaunlich, das macht es ja beinahe erträglich, da mit so einem schrecklichen Mann unter einem Dach zu verbringen sozusagen. Mhm. Ja, und Edwina lacht darüber, weil die findet das eigentlich ganz lustig. Mary ringt sich dann ein Schmunzeln ab und denkt so, ja, ist okay, ne, verstehe ich schon deine Meinung. Ja, und dann sind sie sich aber zum Glück sicher, dass ja eben Kate sich auch benehmen wird. Das verspricht sie ja gleich auch. Und dass sie meint, ja gut, Mary sagt ihr, ja, Kate, sprich mal nicht so über unseren Gastgeber. Und sie, ja, keine Angst, er hat mich schon nicht gehört. Und unsere Gastgeberin ist ja wohl auch seine Mutter, ne? Deswegen, ja, aber das Haus gehört halt dem Viscount, ne? Weißt du schon? Sie, ja, ist gut, ich werde mich benehmen, ne?
Ja, richtig lustig finde ich, dass dann direkt danach so Mary sie anguckt und sagt, dein liebliches Strahlen übrigens hat sich auch auf die Gärten zu erstrecken.
Ja, genau. Und ich finde es so geil, wie sie dann sagt, solange ich mich in diesen, unsere Ausladengäste, in diesen heiligen Hallen bewegen werde.
Genau.
Fand ich sehr lustig.
Ich werde mich tadellos benehmen. Und das ist dann eben auch so eine Geschichte, wo dann auch, ja, Mary und Edwina halt ganz schön lachen müssen, weil so nach dem Motto, ja, du, nicht tadellos benehmen, ich weiß ja nicht, das glaube ich erst, wenn ich es sehe.
Ja, genau.
So tut's mir einen Gefallen und geh dem Viscount vielleicht einfach aus dem Weg.
Genau, benimm dich nicht tadellos, benimm dich einfach normal und geh ihm aus dem Weg.
So. Genau.
Und sie, ja gut, okay, das kann ich vielleicht bewerkstelligen, ne?
Genau. Ja. Dann werden sie zu Violet geführt, weil ein Diener ihnen verkündet, dass sie bereits erwartet werden.
Mhm.
Und ja, dann werden sie ihr eben auch direkt vorgestellt, beziehungsweise eben hineingeführt.
Genau, sie kennen sich ja auch schon, bis auf Edwina, die ist noch nicht offiziell vorgestellt gewesen, weil sie ja bei diesem Musikabend eben krank war. Ja, und die lernen sich dann auch kennen und sind auch freundlich miteinander. Und man muss schon sagen, Lady Bridgerton, also Violet, mag Kate auch ganz gerne, ne?
Ja.
Weil Kate eben auch so den ein oder anderen lockeren Spruch auf den Lippen hat und da muss sie tatsächlich ziemlich drüber lachen, ne?
Ja, das stimmt.
Sie beäugt zwar Edwina als die Schönere und so, oh ja, die wäre auch auf jeden Fall eine angemessene Braut, aber lachen muss sie tatsächlich über Kate, ne?
Genau.
Ja.
Und stellt aber auch fest, dass die beiden durchaus Gemeinsamkeiten haben, weil Kate dann eben ja auch sagt, dass, oder zumindest so ein bisschen zugibt, sie ist im tiefsten Herzen doch irgendwie ein Mädchen vom Lande.
Mhm.
Und dann sagt Violet, ja, mein Sohn ist genauso, auch wenn er die meiste Zeit in der Stadt verbringt, aber eine Mutter kennt ihren Sohn wohl schon. Und da ist Kate ziemlich erstaunt, weil, ne, so der vollendete Bon Vivant, der ja ist, und wenn man eben auch die Whistledown bedenkt, passt das nicht so richtig in ihr Bild. Und dann erklärt Violet eben auch mit, ja, natürlich, wir haben ja fast ausschließlich hier gelebt, als er noch klein war und natürlich haben wir während der Season London besucht, aber da ich Bälle so gern mag, aber eigentlich nie länger als ein paar Wochen, erst nach dem Tod meines Mannes haben wir den Hauptwohnsitz eben nach London verlegt.
Ja.
Und Aubrey Hall ist dann jetzt sozusagen zu unserem Off-Season-Anwesen mehr oder weniger geworden. Und dann spricht eben Kate auch nochmal ihr Bedauern über den Verlust aus. Und Violet findet das eben auch sehr nett von Kate. Und sagt dann eben auch mit, ja, er ist zwar schon seit vielen Jahren nicht mehr bei uns, aber ich vermisse ihn immer noch und das halt jeden Tag. Ne?
Ja, genau. Und es ist halt auch wirklich so, dass jetzt das auch kurzzeitig so einen leicht düsteren Unterton bekommt, einfach weil sie eben über den Tod von Edmund sprechen und Kate das richtig mitfühlt. Ne? Also die ist da richtig empathisch und ist auf einmal so richtig unendlich traurig darüber, weil eben Mary und auch Violet jeweils ihren Mann verloren haben.
Ja.
Und eben diese Liebe eben dadurch verloren gegangen ist. Und dann wird sie auch noch selber traurig darüber, dass sie wahrscheinlich dieses Glück nicht mal erfahren wird, weil sie so eine Liebe wahrscheinlich niemals finden wird, so als die Unbeliebte in der Season und so weiter. Und das ist halt irgendwie so traurig, ne? Dass Kate sich selber auch so sieht.
Genau.
Aber gleichzeitig eben diese Liebe auch so schätzt bei anderen. Und das macht ja ihr Argument, gegenüber Edwina auch nochmal so viel stärker, weil sie ja unbedingt möchte, dass Edwina eine liebevolle Ehe führt, ne, und deswegen ja auch niemals zulassen kann, also wirklich über ihre Leiche so ungefähr nicht zulassen kann, dass Anthony sie verletzt und sie nur als schmückendes Beiwerk nutzt und eben nebenbei, keine Ahnung, dann irgendwie 1000 Geliebte hat und so weiter, weil sie weiß, das würde ihre Schwester halt kaputt machen. Und ich finde, das zeigt halt so viel, also diese zwei Sätze zeigen so viel über Kates Charakter.
Total.
Finde ich irgendwie sehr schön gemacht.
Ja, aber eben auch, welche Macht doch wiederum eine Gesellschaft hat, ne? Weil dieses Selbstbild hat sie ja nur, weil die Gesellschaft ihr genau das spiegelt. Und das ist noch heute ein Problem.
Ja, genau.
Das ist noch heute ein Problem, dass eine Gesellschaft irgendwelche Normen festlegt, dass irgendein Kollektiv irgendetwas im Stillen entscheidet. Ist ja nicht mal so, als würden Leute in irgendeinem Kämmerlein sitzen und jetzt sagen, das ist jetzt die Schönheitsnorm, aber es entwickelt sich ja irgendwie.
Ja.
Und wenn du aus irgendeinem Ding herausfällst, was laut der Gesellschaft aber das Nonplusultra ist, dann bist du anders. Und anders ist dann eben auch gerne mal schlecht. Und ich finde diese Aufarbeitung wahnsinnig wichtig, das aber auch zu drehen, dass anders vielleicht anders ist, aber nicht schlecht.
Ja, anders ist anders und anders ist vielleicht auch sehr großartig, weil eben du auch, also Individualität macht uns ja besonders.
Genau.
Und wenn wir alle eine Einheitsmasse wären, wäre das Leben furchtbar langweilig und uninteressant.
Wo wir wieder bei dem Ja-Sager-Dings vom letzten Folge wären, ne?
Und deswegen seid ihr selbst. Mhm. Ich war gerade, seid euch selbst. Nee, warte, seid ihr selbst.
Und, oder seid euch selbst treu.
Das auch, genau, bleibt euch selbst treu. Es ist einfach viel, viel schöner, wenn die Menschen einfach bunt und besonders sind und eben auch sich nicht von der allgemeinen Norm zu sehr beeinflussen lassen.
Genau.
So, also ich finde das immer netter. Ich habe solche Leute lieber um mich, die authentisch sind, als dass sie irgendwie dem Einheitsbrei mit dem konform gehen, weil sie das irgendwie meinen zu müssen.
Ja, so. Kann ich nur unterschreiben.
Ja.
Ja, Violet findet das wohl inzwischen etwas unangenehm, dass das Gespräch überraschend deep geworden ist, sagt dann eben auch mit, oh, wir sind ja hier schon ganz rührselig. Ach Mensch, Miss Sheffield, ich habe ja ihre zweite Tochter noch gar nicht kennengelernt. Und dann wird das Ganze eben so ein bisschen zu Edwina gedreht, weil sie beim Konzertabend ja nicht dabei sein konnte. Und entsprechend werden die dann eben auch noch mal kurz einander vorgestellt. Genau, also die werden einander vorgestellt. Dann wird dann eben auch noch ein bisschen erklärt mit, ja, wir zeigen ihnen jetzt auch gleich ihre Zimmer. Dann können sie sich noch ein bisschen ausruhen, bis sozusagen das Abendprogramm ein bisschen, bis das Abendprogramm sozusagen startet. Dinner geht bis um 8 Uhr, weil Mary möchte sich eben auch gerne hinlegen. Und bevor Kate sozusagen höflicherweise mitgeht, platzt ihr noch so ein bisschen die Frage heraus, ob sie sich denn die Blumengärten angucken könnte, weil die hätte sie bei ihrer Ankunft bemerkt und findet die wohl auch sehr schön.
Ja.
Ne?
Ist dir übrigens aufgefallen, wer denen das Zimmer zeigen soll?
Moment.
Die Dienerin heißt Rose.
Ja.
Und Rose ist doch auch die Dienerin, die mit Daphne in der ersten Staffel auch ist, ne? Und mit der sie ihr Aufklärungsgespräch führt und so. Und ich finde das jetzt ein bisschen schade, dass Rose ja anscheinend jetzt noch hier in Aubrey Hall ist und Daphne aber ja jetzt weggezogen ist. Das heißt, die ist ja gar nicht mitgekommen. Das heißt, die spielt ja eigentlich in Daphnes Leben gar nicht so eine große Rolle, wie sie es in der Serie tut. Ich finde es aber schön, dass sie uns so einen Charakter in der Serie gegeben haben.
Das stimmt,
Das ist sowieso dieses, wenn die Dienerschaft mehr zu Wort kommt, ist es irgendwie richtig schön. Das hatte ich jetzt in der Staffel 4 auch so doll.
Ja.
Kleiner Spoiler, ich hatte einfach solche Downton-Vibes zwischenzeitlich, weil es einfach mehr um die Bediensteten unten auch dann in der Servants Hall ging und in der Küche. Und ich war direkt so, wo ist Mrs. Padmore? Wo ist Daisy? Was ist hier los? Ich möchte bitte mehr Downton-Action hier.
So ganz wuscht ein Cast mit I beg your pardon ins Bild.
Ist so.
Ja, ist wirklich.
Oh, das hatte ich so gefühlt. Und das war auf einmal echt allgemein in der Staffel 4 hatte ich an so vielen Stellen richtige Downton-Vibes. Und das hat mir irgendwie sehr gefallen. Und da war ich auch ein bisschen rührselig, muss ich sagen. Da hatte ich so ein bisschen Moment. Ja. Es ist halt doch unsere Wurzeln. Es ist einfach so. Ich liebe die Serie halt einfach immer noch und das wird sich auch niemals ändern, glaube ich.
Ja, aber bisher habe ich jede Serie geliebt, die wir hier für den Podcast geguckt haben.
Das stimmt. Ich finde Bridgerton auch großartig. Das ist halt ist halt anders, ne? Es hat halt einen anderen Ton. Es ist aber auch witzig. Es ist frischer, ein bisschen frischer. Es ist meistens auch ein bisschen lustiger, obwohl Downton auch wahnsinnig witzig war oft, ne? Aber es ist halt anders, ne?
Genau.
Ja.
Ja, Violet ist begeistert davon, dass Kate sich gerne die Blumengärten angucken möchte.
Mhm.
Und ihr fragt dann eben auch, ach, sind Sie eine kleine Gärtnerin? Und Kate sagt, na, ehrlicherweise nee, aber ich schätze die Arbeit wahrer Künstler. Und dann erfährt Kate etwas über Violet, wo sie einfach erkennt, okay, die Frau ist mir mega sympathisch, weil Violet eben erzählt, dass sie als junge Frau kaum aus den Gärten wegzukriegen war, dass sie sozusagen auch knietief schon Dreck und im Staub gelegen hat. Das hat damals dann alle anderen total in den Wahnsinn getrieben, allem voran eben auch dem Gärtner, der die Einmischung von ihr nicht geschätzt hat. Und dann so, ja, also ich habe halt gelernt, mit ihm zu leben. Er hat nicht gelernt, mit mir zu leben.
Das finde ich so geil.
Ich habe mich davon nicht beirren lassen. Ich denke so, okay, my girl,
Violet. Ja, ich habe an dieser Szene, ich habe so gelacht in dem Moment. Wirklich, ich musste einmal richtig so, ne? Weil sie sagt, ja, ich habe gelernt, mit ihm zu leben. Ja, und da hat er auch gelernt, mit ihm zu leben. Und sie schmunzelt so, eigentlich nicht. Und sie so, aber das war mir egal.
Ja.
Ich fand das so geil. Ich habe das so gefeiert, weil ich fand das echt großartig. Weil du merkst halt richtig, Violet und auch Daphne hier haben so eine Attitude, ne? Und ich finde, das ist ja auch was man in Kate durchaus wieder sieht, was ja auch ein bisschen erklärt, warum Anthony sich vielleicht so zu ihr hingezogen fühlt, weil die halt ein ähnliches Temperament haben in den Familien, so von der Art her. Und was ja dann natürlich auch sich anzieht irgendwo, wenn du suchst dir ja in der Regel jemanden, der irgendwie auch zu dir passt, ne?
Ja,
der
genau.
Irgendwie was gemeinsam mit dir hat. Und das finde ich halt so schön, dass hier so ein bisschen aufgezeigt wird, dass die Mutter eben auch so eine taffe Frau war, die so eine Attitude hatte. Und Kate ist das eben auch. Und das erklärt natürlich auch so ein bisschen den Funken vielleicht zwischen ihr und Anthony, ne?
Absolut. Ja. Und vor allen Dingen, man merkt eben auch, dass Kate und Violet jetzt eben so einen gewissen Vibe haben. Weil Edwina tritt ja komplett in den Hintergrund. Und Violet erklärt ja auch noch, dass Violet es ja jetzt schon fast bedauerlich findet, dass sie die anderen Gäste begrüßen muss. Aber während des Aufenthalts würde sie sich mega freuen, wenn sich eine Gelegenheit geben würde, dass sie ihr die Gärten wirklich auch persönlich zeigen kann und sie eben auch ja alleine einfach sich dann eben auch Zeit mit Kate nehmen kann. Also sie sagt ja richtig, es wäre mir eine wirkliche Freude, Zeit
an einem anderen Tag eben
allein zu haben.
Genau.
Und ich dachte so, das ist doch nett.
Ja. Finde ich nämlich auch. Und dann bedankt sich Kate eben auch freundlich darüber. Und dann geht Violet auch. Und die anderen richten sich dann so ein bisschen häuslich ein. Und dann wechseln wir wieder zu Anthony, der gerade sich so ein bisschen hinter so einer leicht offenen Tür versteckt hat, als eben die Sheffields gerade von Dunnen wandern auf ihre Zimmer und eben von Rose ihre Zimmer gezeigt bekommen. Und dann spricht er eben mit seiner Mutter und will natürlich auch so ein bisschen sie ausfragen, ne, über die Sheffields. So, na, da wundert mich ja, dass du die eingeladen hast. Und dann meint sie, na ja, aber es wäre doch auch angemessen, ne, weil es sind ja nur auch eine heiratsfähige und sehr hübsche Frau, die Edwina und so, ne. Und dann so, ja, und wir mussten ja auch sogar noch extra Gentlemen einladen, damit das eben dann noch aufgeht von der Anzahl, von den Sitznachbarn und so.
Aus dem Dorf.
Aus dem Dorf. Mhm. Das heißt, der Pfarrer und seine
beiden
Bruder
Söhne.
Und sein Sohn kommen.
Ja, genau. Ne? Und der Sohn ist erst 16. Und das ist tatsächlich noch bemerkenswert.
Genau.
Weil wir dabei nämlich auch erfahren, dass nur zu besonderen, sehr, sehr eng familiären Anlässen es auch kein Problem ist, wenn die Kinder mit am Tisch sitzen. Aber bei solchen gesellschaftlichen Anlässen besteht Violet eigentlich darauf, dass die Kinder nicht dabei sind.
Ja.
Weswegen ja auch immer der Konflikt mit Hyacinth in der Serie ja auch auftaucht, weil sie immer ausgeschlossen wird, obwohl sie gerne schon dabei wäre.
Aber ich finde das krass. Ich dachte ehrlich gesagt, dass 16 schon so ein Alter ist, wo die durchaus schon mit dabei sitzen können. Also dass das halt, die sind zwar noch nicht offiziell eingeführt, aber die sind ja schon sehr nah an dem Alter dran, sage ich jetzt mal. Dass du jetzt, keine Ahnung, so einen 12-, 13-Jährigen vielleicht da nicht hinsetzt. Aber so mit 16 dachte ich jetzt schon, dass die dann so langsam da sitzen dürfen. Aber krass, anscheinend nicht.
Gut, aber auf der anderen Seite, vielleicht ist das dann so ein bisschen wie Alkohol ab 21.
Mhm.
Weil, ich meine, wann werden denn die jungen Frauen, wann debütieren die?
18.
So mit 17, 18. Also ich denke mal, so spätestens mit 17, 18 dürfen sozusagen alle mit am Tisch sitzen, weil ich fände es jetzt unlogisch, wenn ein junger Mann mit 17, 18 ausgeschlossen wäre, wenn dann aber eine junge Frau debütiert.
Ja, genau.
Und wahrscheinlich ist 16 so gerade noch die Grenze, wo man es eigentlich noch nicht darf.
Mm-hmm. Ja, maybe.
Who knows? Also.
Ja, deswegen ist es aber auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig, aber es ging jetzt nun mal nicht anders und deswegen sind die mit eingeladen und dürfen auch mit am Tisch sitzen. Und ja, dann sprechen sie eben auch nochmal ganz explizit über die Sache mit dem Heiraten und dass Anthony sich ja glücklich schätzen kann, dass, also erstmal sagt Violet, dass sie beide Miss Sheffields quasi sehr entzückend findet, ne? Und dass sie zwar nicht reich sind, aber ihrer Meinung nach ist es wichtiger, dass man bei der Wahl des Ehepartners eher auf den Charakter und die natürlichen Voraussetzungen guckt, als auf die finanzielle Lage.
Ja.
Natürlich abhängig davon, ob die finanzielle Lage jetzt total desaströs ist für einen selbst,
ja,
dann ist natürlich klar, dann hat man nicht so die Wahl. Und Anthony, naja gut, dann meinst du ja wohl mich damit, denn ich habe ja zum Glück diese Wahl, ne? Und dann meinte sie so, ja, ja, genau, der Schöpfer hat dir die Möglichkeit gegeben, also nutze sie so ungefähr. Und sie so, ja, der Schöpfer oder du, Mutter, ne? So.
Ja, beziehungsweise, aber das finde ich ziemlich cool, dass Violet an der Stelle halt auch sagt, du könntest dem Schöpfer auch durchaus dankbar dafür sein, dass du in eine Familie reingeboren wurdest, in der du diese Möglichkeiten hast. Weil
wo
das
sie
ist,
recht
weiß
hat.
Gott, nicht allen gegeben.
Ja.
Und gerade das Thema, ich muss es jetzt nochmal sagen, dieses ganze Thema Dankbarkeit spielt ja auch in Staffel 4 bisher eine sehr große Rolle.
Das stimmt.
So diese Selbstverständlichkeit, die da ja auch irgendwie mitschwingt. Und hier merken wir, dass eine Violet schon durchaus daran denkt, ja, wir führen hier ein verdammt privilegiertes Leben.
Finde ich richtig toll.
Das ist mir aber auch bewusst und dafür kann man halt auch einfach mal dankbar sein, weil wenn man sich in Mayfair oder in der Ton mal so umguckt, dann sind wir eigentlich alle privilegiert, aber viele sind privilegierter als andere.
Ja, so ist es. Und ich finde das richtig schön, dass sie das eben aufmacht, so ein bisschen diesen Disput, ne? Dass es ja da diese Sache gibt einfach. Und ich finde das toll, dass sie da diese Dankbarkeit eben auch mal anspricht. Und Anthony sieht das natürlich auch so. Aber er sieht natürlich nur den Punkt jetzt, wo es um das Heiraten geht, ne? Versteht, glaube ich, ihren Gesamtpunkt nicht so. Und sagt dann, ach ja, wem soll ich denn dankbar sein? Meinem Schöpfer oder vielleicht meiner Mutter? Und sie so, naja, du bist auch unausstehlich, ne? So, du bist ein Ungeheuer. Und sie so, und dann nimmt er so, streichelt er ihr so unterm Kinn und sagt, ja, und du hast mich so erzogen.
Das fand ich ehrlicherweise ein bisschen weird.
Ich fand's auch ein bisschen cute, weil das ist die Geste ist ein bisschen weird, aber es ist auch so ein bisschen so dieses, ja, aber du bist schuld daran, so, weißt du, das hast du ja, ich meine, wer hat das nicht bei seinen Eltern auch schon mal gemacht, ne? Ich habe meiner Mama auch schon mal auf die Nase gebubt und gesagt, ja, und wer hat mich so erzogen, ne? So.
Ja, auf die Nase gebubt, aber vielleicht.
Ja, aber das ist doch das Gleiche, ob du jemanden unterm Kinn so lülülü oder ob du halt die Nase bubst, ist doch eigentlich das Gleiche, oder?
Weiß ich nicht, für mich ist das irgendwie so unterm Kinn.
Ja, okay, vielleicht ist es ein bisschen.
Also, komisch. Ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt, ich meine, du hast ja nun auch einen Bruder. Wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Bruder würde mal bei unserer Mutter unterm Kinn das machen oder einfach mal kurz so an die Nase pupen, ist das schon ein Unterschied.
Nee, mein Bruder wird das knallhart machen. Mein Bruder und ich sind da auch beide total schmerzbefreit, was das angeht. Also, wir haben auch schon, wir haben auch unsere Mama schon mal auf die stille Treppe geschickt, weil die einfach irgendwie mit uns geschimpft hat. Und wir so, wir sind hier nicht schuld daran. Denk mal darüber nach, was du gesagt hast, ab auf die stille Treppe. Und dann saß sie da, Manu.
Also ich meine, ne, ich weiß nicht, ich find's irgendwie komisch. Also die Szene fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, vor allem, weil sie sich eigentlich gerade in einem Raum befinden, wo jederzeit neue Gäste ankommen könnten, um begrüßt zu werden.
Das stimmt allerdings,
und das fand ich in dem Setting einfach gerade ein bisschen merkwürdig, dass die cute miteinander sind.
Das ist ja auch alles
in Ordnung.
Ich fand es irgendwie cute und familiär.
Sie sagt dann nämlich auch übrigens, es war keine leichte Aufgabe, dich großzuziehen.
Nur mal so.
Ja.
Und Anthony verlässt sie dann und dann stellt sie auch überrascht fest, dass er jetzt wohl einfach mal wieder spazieren gehen will und sie sagt dann, hä, das hast du ja schon ganz lange nicht mehr gemacht. Und dann sagt er, ja, das stimmt, aber ich war jetzt auch schon eine Weile nicht mehr auf dem Land. Und als Violet ihn dann eben auch in die Blumengärten schickt und er entsprechend geht und sagt, wir sehen uns beim Abendessen, merkt sie natürlich prompt, okay, der hat ganz schönes Interesse an den Sheffields gezeigt. Und ich würde jetzt gerne mal wissen,
an welcher Miss Sheffield
hat er denn so großes Interesse?
Ich finde es aber auch lustig, dass sie da schon wieder so ein bisschen heimlicher Matchmaker macht, so ein bisschen Cupid rausholt, wo sie dann schon so sagt, ja, geh doch mal in die Blumengärten. Ne, so, weil sie ja schon ahnt, dass Kate ja wahrscheinlich da rumlaufen wird, ne? Und dann ist das so, ja, guck dir doch mal die Blumengärten an. Ach ja, ja, stimmt, könnte ich eigentlich machen, ne? Und als er dann ja auch in den Blumengärten gleich ist, dann riecht er ja auch schon die Lunte, ne? Als er dann Kate sieht und dann ist so, Mother, ne? So, und Violet so, Mother knows best. Das finde ich sehr gut dann.
Mutter weiß mir, hör auf deine Mama, die Welt ist künstlich und gemein.
Mutter weiß mehr. Ja, genau. Und dann geht er eben auch etwa eine halbe Stunde später, schlendert er dann durch die Blumengärten. Ne? Wir haben jetzt so ein bisschen den kleinen Twist zu ihm, wo er alleine durch die Gärten läuft. Und er denkt dann auch so, ach ja, Mensch, guck mal, ist auch wirklich schön hier, ne? Der Wind und die warme Sonne. Also richtig, richtig atmosphärisch idyllisch. Ne?
Und dann hört er Schritte.
Genau. Und dann denkt er, hä, was ist da denn los? Wer ist denn da? Einer der Gäste vielleicht oder jemand aus der Familie? Wer ist denn da? Ja, und dann geht er eben dahin und sieht sie.
Genau, weil für ihn ist es nämlich erstaunlich. Eigentlich aus seiner Wahrnehmung dürfte niemand anderes im Garten sein, weil A, sind noch nicht alle Gäste da und der Gärtner hat frei.
Stimmt,
das heißt,
genau.
Er darf nicht, er dürfte eigentlich nicht da sein.
Ja.
Ja, und dann entdeckt er natürlich Kate. Warum überrascht ihn das eigentlich? In einem hellblauen Kleid macht sie sich sehr nett inmitten all der Schwertlilien und Hyazinthen, stand neben einem hölzernen Zierbogen, den später im Jahr rosa und weiße Kletterrosen bedecken würden. Also schön, dass in seiner Szene da schon die Jahreszeiten noch irgendwie vergehen.
Mit ihr vor allen Dingen, dann im Szenario quasi. Da soll ich dich übrigens mal gerade zum Lachen bringen mit meinem Verleser des Tages?
Ja, bitte.
Ich habe gelesen, dass sie neben einem hölzernen Zierbock steht. Also so ein Ziegenbock quasi. Ein hölzerner Ziegenbock, der dann von Rosen berankt wird. Und ich dachte, ja gut, das ist jetzt vielleicht Kunst, aber so ein Ziegenbock? Und dann war ich so, hä? Und dann lese ich das nochmal und denke so, Zierbogen.
Ja, und
ja,
Isa,
möchtest du
hören, was mein Kopf jetzt noch aus dieser Info gemacht hat?
Nee.
Ein Einhorn, Yennefer und Geralt.
Oh. Ja, nein.
Ein Zierbock, ein Garten, Kate und Anthony. Oh, upsie.
Upsie. Fantasy Dreams werden wahr.
Smart Moss coming back.
Aber wirklich. Naja, auf jeden Fall ist er dann, wie gesagt, dabei, diese Jahreszeiten in seinem Kopf so ein bisschen durchzuspielen. Und er spricht dann Kate auch an, denn Kate riecht gerade an einer Tulpe und er sagt, die haben keinen Duft. Und dann sagt sie, hör, ne? Und dann versteift sie sich richtig, weil sie scheint schon seine Stimme erkannt zu haben. Ne?
Mhm.
Und er findet das irgendwie toll. Und ich denke so, warum willst du diese Frau so tormenten? Was ist mit dir? Ne? Aber gut, auf jeden Fall. Vielleicht ist das dieses Ding, was wir gestern in der Diskussion schon mal hatten, mit so, ich kann mit ihr nicht interagieren, ich darf das nicht, also schubse ich sie in die Pfütze, so, weißt du?
Ja.
Vielleicht ist das so ein merkwürdiger Blick ins männliche Gehirn, ich weiß es nicht genau.
Ja, genau. Und im Endeffekt, also vor allen Dingen, also ich glaube, Kate muss in dem Moment auch erstmal begreifen, dass er über die Blumen und nicht über sie spricht.
Mhm.
Und er erklärt dann eben auch, dass Tulpen dieser Art in England eben sehr, sehr schwer zu finden sind. So, sie wachsen zwar hier und da, höchstwahrscheinlich eben natürlich auch, weil sie ja aus dem Ausland
importiert werden.
Importiert werden, aber sie haben eben leider Gottes keinen Duft. Und sie zögert dann mit ihrer Antwort auch ein wenig. Und erwidert dann, dass es hier gar nicht um den Duft erstmal ging, sondern dass sie noch nie eine Tulpe gesehen hat.
Mhm.
Und da muss er halt auch irgendwie lächeln. Und dann reden sie eben auch so ein bisschen darüber. Und dann sagt sie, naja, doch, natürlich schon. Aber ich habe noch nie Tulpen in der Erde gesehen. Ich meine, sind wir ehrlich, Edwina hat ganz schön viele Sträuße bekommen. Und gut, Zwiebelgewächse scheinen dieses Jahr irgendwie sehr in Mode zu sein. Aber ich habe noch nie eine irgendwo wachsen sehen.
No.
Dann sprechen die beiden eben über Violet, weil der Garten scheint ja auch irgendwie ihr ganzer Stolz zu sein. Genau die Pflanzen oder eben auch die Hyazinthen liebt sie natürlich ganz besonders. Und dann wird Kate eben auch hellhörig. Und dann erklärt Anthony, naja, meine jüngste Schwester heißt Hyacinth. Wussten sie das etwa nicht? Weil ich meine, das ist ja eigentlich quasi schon stadtbekannt, dass wir berühmt für unsere alphabetisch geordneten Namen sind, von Anthony bis Hyacinth.
Mhm.
Und ne, es kann halt gut sein, dass ich viel mehr über sie weiß, als sie über mich. Keine Ahnung, warum er den Sprung auf einmal macht. Den habe ich hier an der Stelle nicht so ganz verstanden.
Ja.
Aber ja, dann ist sie halt ziemlich überrascht, Kate, und sagt, ja, das kann schon
sein. Ja.
Und Anthony sagt dann nur, ich bin schockiert, Miss Sheffield. Ich hatte mich tapfer gewappnet und von Ihnen so etwas erwartet wie, was ich von Ihnen weiß, das reicht mir völlig.
Ja, genau.
Was aber auch ehrlicherweise nicht gerade unberechtigt unterstellt werden würde, weil es hätte zu Kate gepasst.
Ja, er bügt sich aber auch noch runter und pflückt ihr eine Tulpe, ne? Die er ihr dann reicht, so von wegen, es kann ja nicht sein, dass immer nur Edwina Sträuße bekommt, so ungefähr. Sie sollte auch mal eine Blume haben. Da geht sie dann aber auch gar nicht so doll drauf ein, ne? Und sie ist dann auch irgendwie schon aufgelegt, sage ich jetzt mal, wieder was zu widersprechen, als er eben das sagt mit, ja, ich habe ja mit ihnen ne, von ihnen was anderes erwartet, aber sie sagt, nein, ich habe Mary versprochen, mich tadellos zu benehmen. Und Anthony lacht dann laut über sie und sagt, sie sagt dann, ja, eigenartig, ne, Edwina hat ganz genauso reagiert.
Genau.
Was ist denn los mit euch, ne? Ist das so unglaubwürdig, dass ich mich mal benehmen kann?
Ja, und dann sagt er eben, oh, dann bin ich aber gespannt zu erfahren, was für sie tadelloses Benehmen bedeutet. Und dann sagt sie einfach nur ein bisschen herausfordernd, naja, ich denke, das werden sie nach und nach schon irgendwie merken. Und er ist dann, er kann das nicht sein lassen, sagt dann, ja, es bedeutet also, sie werden nicht mit ihrem Gastgeber streiten. Und dann sagt Kate, naja, ehrlicherweise gab es schon eine Debatte darüber, ob sie hier überhaupt der Gastgeber sind oder ihre Mutter. Das ist lustigerweise halt schon so eine Wiederholung, weil er dann natürlich auch prompt erwidert, naja, es ist halt mein Haus, ne? Und dann so, ja, no shit, Sherlock, ey, wer du bist oder welchen Status du hast, das wissen wir ja nun alle. Und dann sagt sie, ja, das hat Mary auch gesagt. Ja, macht sie das nicht verrückt, so nett zu mir sein zu müssen? Und dann sagt sie, naja, es fällt mir halt schon nicht gerade leicht.
Mhm.
Bin ich ehrlich. Also
gebe ich jetzt auch offen zu? Ja.
Dann platzt sie auch wieder heraus, dass sie ihn nicht leiden kann. Und sie stellt dann eben auch fest, das haben wir jetzt wieder in so einem inneren Monolog, dass sie sich mit einem Mal eben auch einfach ja etwas seltsam fühlt, so ein bisschen wie in seinem Arbeitszimmer, kurz bevor er sie halt geküsst hat. Ihre Kehle ist irgendwie wie zugeschnürt, sie wird nervös, sie weiß gerade nicht so richtig, wie sie sich verhalten soll, und er wirkt halt einfach so ein bisschen belustigt darüber. Und dann wechselt sie eben das Thema, indem sie auf die Tulpe deutet und eben auch sagt, ja, die hätten sie eigentlich auch gar nicht abreißen müssen. Das wird den Gärtner schon mehr wahnsinnig machen.
Irgendwo. Ja, genau. Sie tritt auch einen Schritt zurück, einfach damit sie sich vielleicht auch so ein bisschen selbst schützt, weil sie halt wieder diese aufwallenden Gefühle bekommt, die du eben schon beschrieben hast. Und sie, ja, also Anthony sagt dann auch im Endeffekt, ja, ach, das schiebe ich einfach auf meine jüngeren Geschwister so ungefähr. Das wird der Gärtner schon glauben. Ne, ist ja egal. Und dann meint sie auch so, ja, aber irgendwie ist das ja schon auch Missachtung des Werks vom Gärtner, ne? Und er sagt so, ja, der wird den Übeltäter nie herausfinden, ne?
Genau, das wird meine kleinen Geschwister für den Übeltäter halten. Und dann sagt Kate, das sollte sie eigentlich aber in der Achtung noch tiefer sinken lassen, aber tiefer geht's eigentlich schon gar nicht. Ja, schon ziemlich vernichtendes Urteil.
Ja, vor allen Dingen eher so, aber das tut es nicht. Und dann, nee, wesentlich tiefer geht's nicht. Finde ich auch geil. Er droht ihr dann so ein bisschen mit dem Zeigefinger und sagte, ja, ich dachte, sie sollen hier mal tadellose Manieren an den Tag legen. Und Kate schaut ihn dann halt auch so an und guckt dann, ja gut, das zählt nicht, denn es ist ja niemand hier. Das heißt, ich kann ja jetzt auch gemein zu ihnen sein.
Und da ist das nächste, aber ich bin hier, aber sie zählen nicht.
Haha.
Tada. So, und dann sagt er, naja, aber man sollte doch meinen, dass ich der Einzige bin, der zählt. Und dann schweigt sie erstmal und fragt dann eben, weshalb haben sie mich eigentlich aufgesucht? Und Anthony sagt dann, naja, ganz ehrlich, das habe ich eigentlich gar nicht. Ich bin genauso überrascht, ihnen hier zu begegnen. Und denkt sich dann aber auch, naja, ganz so überraschend ist es dann auch wieder nicht. Da hatte wohl meine liebe Mutter gerade wieder ihre Finger im Spiel. In dem Moment, wo sie ihm vorgeschlagen hat, die Gärten aufzusuchen.
Mutter weiß mehr.
Und fragt dann eben sich auch mit, aha, also will Mutter jetzt, dass ich die falsche Miss Sheffield heirate? So komisch kursiv auch noch hervorgehoben. Und dann sagt Anthony aber, naja gut, da ich sie nun unverhofft doch getroffen habe, würde ich ihnen doch gerne etwas mitteilen. Ich wollte mich ganz gerne bei ihnen entschuldigen.
Ja.
Dann gibt's
aber trotzdem, gut.
Ja, aber es gibt trotzdem noch ein Missverständnis dabei, wie wir aus seinem inneren Monolog erfahren, nicht wahr?
Ja, das stimmt. Denn sie sagt dann, ach ja, wofür wollen sie sich denn entschuldigen? Naja, das, was zwischen uns vorgefallen ist. Ach so, sie entschuldigen sich für den Kuss. Und er im Kopf so, ich soll mich für einen Kuss entschuldigen? Ich habe mich noch nie für einen Kuss entschuldigt. Ja, genau dafür. Mhm. Und das, was ich zu Ihnen, also was ich mit Ihnen gemacht habe oder Ihnen gesagt habe, das ist nicht so, ne, und sie verstehe. Also, weil ich habe das Gefühl, sie nimmt ihm das irgendwie nicht so ab, ne?
Das ist auch gut so, ist ja auch gelogen.
Ja, weil dann denkt sie halt auch so, ja, ich hätte nicht gedacht, dass so ein Schürzenjäger jemals um Verzeihung bittet. Und er muss dann wieder so ein bisschen die Faust ballen, da wird er schon wieder ein bisschen sauer jetzt gerade in seiner... Ja, er fühlt sich gerade gekränkt und er, ja, dieser Schürzenjäger aber schon, ne, so, ich habe das richtig im Kopf, wie er da steht und so, schon so die Zähne zusammenbeißt, so,
ja,
don't test me, woman.
So. Ja, genau, so, sie sagt dann eben auch mit, ja, dann nehme ich ihre Entschuldigung wohl an, ne, aber meine Meinung werde ich nicht ändern.
Ja.
So, nein, ja, das habe ich jetzt auch nicht angenommen.
Ja, und dann ist er noch so, ja, okay, da, schön, dann darf ich Sie jetzt zurück zum Haus geleiten? Und sie, ja, aber glauben Sie nicht, ich hätte meine Meinung über Sie jetzt geändert, ne? Also, ne, das wird sich nicht. Und er, nein, das hatte ich auch nicht angenommen. Es wird eh nicht so leicht sein, Sie umzustimmen. Und genau, dann wendet sie ihm nochmal den Blick zu und sagt dann auch ein bisschen unverschämt direkt, so von wegen, ja, aber trotzdem lässt sich die Tatsache nicht leugnen. Warte, sie wandte sich ihm zu und blickte, ja doch, ey, sie sagt das, ne? Genau, trotzdem lässt sich die Tatsache nicht leugnen, dass sie mich geküsst haben, ne? Sagt sie dann auch richtig offen und haut das so auf einmal raus, ne, wo sie ja vorher noch so ein bisschen beschämt war und das nicht mal aussprechen konnte, ne?
Ja.
Und dann, ja, und sie haben mich geküsst, ne? Erwidert er dann so. Und dann wird sie doch ein bisschen rosig und ich finde es nett, er schreibt dann immerhin, oder er sagt dann immerhin, dass ihre Wangen eine entzückende, rosige Farbe annehmen. Also nichts mehr von irgendwie, sie läuft rot an oder sie wird irgendwie, sondern, er beginnt, also es wird subtiler eingespielt, dass er eben Sachen auch attraktiv an ihr findet.
Ja,
so, das finde ich irgendwie ganz nett. Ja, und dann sagt sie eben nur, ja, naja, das ist jetzt halt einfach geschehen, ne? Und sollten Sie Edwina heiraten, ganz abgesehen von ihrem Ruf, den ich natürlich nicht außer Acht lassen kann. Und dann sagt er, nein, nein, natürlich würden Sie das nicht außer Acht lassen. Das ist halt schon wieder so ein Hin und Her zwischen den beiden, ne?
Ja, aber man merkt eben auch, sie spielt es hypothetisch mal durch, ne? Und so nach dem Motto, jetzt mal rein hypothetisch. Sie stehen vor dem Altar und dann werden sie Teil meiner Familie, ich werde Teil ihrer Familie, auch wenn sie es so nicht sagt. Aber sie sagt ja schon.
Das steht halt zwischen uns die ganze Zeit.
Es wird immer da sein. Es wird immer zwischen uns stehen. Das kann man nicht rückgängig machen.
Ja.
So, und dann ist schon die Rede davon, dass seine diabolische Seite sie schon fast dazu hätte zwingen wollen, es als Kuss zu benennen, was es ja nun mal auch einfach war. Er lässt es in dem Moment dann aber durchaus bleiben, weil er dann eben auch merkt, naja gut, ne, sie hat eben auch recht. Also der Kuss würde immer zwischen ihnen stehen, auch wenn sie sich mit schamgeröteten Wangen vor ihm aufgebaut hatte, dass er auch immer wieder daran denkt, wie würde es sich eigentlich anfühlen, wenn er sie jetzt in die Arme ziehen würde, würde sie wieder genauso riechen wie vorher. Also er kehrt gedanklich ja in die Szene im Grunde wieder zurück.
Wie würde sie schmecken, wenn er die Konturen mit seiner Lippe nachziehen würde, also die Konturen von ihrer Lippe mit seiner Zunge, so.
Nachzeichnen würde.
Genau.
So, und eigentlich gäbe es ja nur einen Weg heraus, das herauszufinden. Aber wenn er es täte, dann wäre eben eine Heirat mit Edwina für immer ausgeschlossen. Ne?
Ja, genau. Und was würde passieren? Würde sie in seinen Armen schmelzen wie Wachs oder würde sie irgendwie zum Haus flüchten? Ne? Gibt es hier irgendwie was, sag ich mal, einen schönen oder einen schlechten Moment? Aber ja, die Heirat mit Edwina wäre dann quasi komplett hinfällig, ne? Weil es geht schließlich nicht, dass man sich nach seiner Schwägerin verzehrt, ne?
Genau so ist es.
Genau, vielleicht war es Zeit, sich eine neue Braut zu suchen. Vielleicht wäre es doch besser, jetzt von dieser Geschichte mit Edwina eben abzusehen, ne? Und vielleicht war es auch an der Zeit, Kate Sheffield einfach noch einmal zu küssen.
Ganz vielleicht. Also er denkt drüber nach, ob er es tun wird.
Vor allen Dingen umgeben von der Schönheit der herrlichen Gärten und der Blumen und dem Fliederduft und vielleicht. Und da endet das Kapitel. Und wir wissen nicht, was passiert. Der ist ein verdammter Klippenhänger.
Der Klippenhänger, ja.
Ja. Und das ist echt schon wieder so eine Sache. Aber jetzt ja auch, vielleicht ist es Zeit, sich eine andere Braut zu suchen. Und ich denke so, ja, dann geh doch jetzt bitte auch zu Kate. Wenn du dich so nach ihr verzehrst, dann nimm doch bitte sie. Weil da ist doch offensichtlich irgendwas zwischen euch.
Aber sein Masterplan.
Ja, mein Masterplan.
Also seine Absicht wäre dann eigentlich eher, sich von den Sheffields ganz fernzuhalten, andere zu suchen. Was unter Anbetracht seines Masterplans, so beknackt ich ihn finde, eigentlich gerade die vernünftigere Entscheidung wäre, aber die absolut vernünftige Entscheidung wäre einfach auf sein Herz zu hören, sich Kate gegenüber mal vernünftig zu benehmen und zu gucken, kann da nicht was anderes draus erwachsen. Ne? Aber gehen wir mal in den Community-Teil rüber. Lady Savick hat zu Kapitel 8 nämlich geschrieben, gut, dass Anthony wenigstens einsieht, dass er Kate nicht so hätte behandeln dürfen. Ich liebe die Dynamik von den Sheffields und die Geschichte von Violet mit dem Garten finde ich wundervoll.
Ja, total. Ich finde die auch ganz großartig und vor allen Dingen zeichnet uns das auch so ein schönes, interessantes Bild auch nochmal von Violet, sodass man so hintenrum quasi ein bisschen was erfährt über die Familie und so. Und das finde ich richtig schön. Das mag ich.
Total. Und vor allen Dingen, was ich aber auch irgendwie krass finde, ne, wir haben ja nun in der letzten Folge ein ziemliches Rant-Kapitel gehabt, ein kleines Wut-Kartoffel-Kapitel. Und das dreht sich aber in diesem Buch auch immer relativ schnell wieder, ne?
Das stimmt.
Das ist so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche, dieses Buch.
Das stimmt. Ich sagen muss, dass leider Anthony mir immer noch, ich habe noch nicht den Punkt gefunden und den Twist, wo irgendwie die Leute, weiß ich nicht, wo warum alle so Anthony-Fans sind. Ich fühle das noch nicht, aber vielleicht kommt das bald noch. Also ich hoffe wirklich drauf. Ich hoffe wirklich drauf.
Ja, das könnte sein. Lady Rockula hat uns Bilder rausgesucht, weil, und das ist mir tatsächlich im letzten Kapitel, jetzt hier im Verlauf des Kapitels auch schon aufgefallen, ich habe es aber gar nicht gesagt, dass so wie Aubrey Hall beschrieben wird, sieht es ja trotzdem auch ganz anders aus als das, was wir in der Serie haben. Weil in der Serie haben wir ja tatsächlich mit Aubrey Hall eher das freistehende, riesige, pompöse Gebäude.
Aber und, es hat doch auch schöne Gärten und Bäume und alles um zu. Also das
stimmt,
ich jetzt
aber
schon.
Von den Bildern kommt das, was Rockula uns rausgesucht hat, dem, was im Buch beschrieben wird, näher.
Aber nicht der gelbe Sandstein und
nein,
das sehe ich jetzt irgendwie nicht.
Nein, sie sagte auch mit wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen größer als das, aber halt schon von diesem umrahmt sein von Bäumen her und das Hügelige. Ich finde, das kommt schon hin. So, oder das ist vielleicht eher sowas wie, naja, guck mal, sie hat uns sogar Aubrey Hall mal rausgesucht. Noch.
Ah ja.
Ganz interessant.
Stimmt.
Das nur,
sieht
das
natürlich dann wirklich ein bisschen anders aus. Ja,
nur vielleicht
stimmt.
Mit ein paar mehr Bäumen. Können wir euch jetzt hier natürlich nicht zeigen, während wir drüber reden, aber ich finde, das, was sie raus...
Rotham Park stellt das in Hertfordshire. Stellt das Haus da, Aubrey Hall.
Cool.
Ja. Aber das stimmt. Jetzt, wo du das sagst, passt es tatsächlich. Aber ich finde zumindest von der Optik her mit diesem gelblichen, naja, obwohl so richtig gelblich ist, das auch nicht herstellt. Ja, stimmt schon. Aber ich fand das ganz cool, weil das auch diese Türmchen so ein bisschen hat und so.
Ja.
Das finde ich eigentlich schon ganz passend. Das Einzige, was fehlt, sind natürlich die umrahmenden Bäume so ein bisschen. Das stimmt.
Genau, dass es halt nicht so freistehend ist, ne? Und vielleicht auch ein bisschen märchenhafter eigentlich wirkt.
Genau.
Von der Beschreibung des
Bildes
her.
Aber so finde ich das eigentlich so. Also ich habe es mir schon so ein bisschen so vorgestellt. Gerade hier auch so dieser Frontansicht und so. Hier mit dem, ne? Das
ja.
Ist schon. Also ich finde, das passt schon optisch.
Ja, ja. Das ist richtig. Nur aber die Umgebung vielleicht nicht ganz.
Genau.
Dann schrieb Lady Melody noch zu Kapitel 8, Aubrey Hall klingt wirklich schön und idyllisch. Passt zu der Beschreibung der Bridgertons. Lady Violet tut mir sehr leid, sie vermisst Edmund immer und blieb sogar diesem Ort fern. Recherchemaus musste loslegen, als es hieß, Tulpen duften nicht, denn ich erinnere mich an den Tulpengarten meiner Mutter und die dufteten schon, nur eben lieblich und nicht so penetrant wie Rosen.
Mhm.
Und wie es scheint, sind Tulpen in ihrem Duft eher dezenter und die stark duftenden sind eher neuere Züchtungen. Ich denke, vor über 200 Jahren gab es bestimmt nicht solche Züchtigungen, hat sie geschrieben, aber solche
Züchtungen
bei den Zuchtgewächsen. Allerdings gab es wirklich sowas wie eine Tulpenmanie und das schon im 16. Jahrhundert.
Das stimmt, ja.
Zur Zeit von Bridgerton war das also bereits die zweite Welle dieses Fiebers. Wer kann seinen Kopf bei solch kleinen Erwähnungen auch nicht ruhig stellen und taucht etwas zu tief ab? Ich fühle Kurt Mirror da total. Sorry für den Blumenvortrag. Die Liste von Violet war auch sehr cool. Ich glaube, sie shippt eher Kate und nicht Edwina.
Mhm.
Aber da wir die Gedanken von Kate nur hören, die sich mal wieder selber niedermacht, ist es subtil.
Ja,
und
das
stimmt. Das ist es gewesen.
Ja, gut. Dann freuen wir uns, dass ihr wieder zugehört habt.
Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da. Und dann können wir nur noch sagen, gehabt euch wohl und wir freuen uns wieder mit euch zu dinieren.
Genau, bis dann. Bye.